Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Code Green, ein Podcast über Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Hier sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten über nachhaltige Lösungen und digitale Innovationen im Mittelstand. Aber keine Sorge, wir machen keine trockene Theorie, sondern liefern euch praktische Tipps und unterhaltsame Geschichten aus der Praxis. Also schnallt euch an und lasst euch inspirieren.
Hallo, hier sind wir wieder. Hier spricht Vanessa und Jan und wir freuen uns heute in unserer Podcast-Folge das Thema eine KI befolgt alle Spielregeln beleuchten zu können. Und als kurzes Intro oder um auch den Rahmen zu spannen, womit wir uns heute hier in der Folge beschäftigen wollen, auch der Punkt, wie lernt denn eigentlich eine KI oder wie kann sie auch mit Gesetzestexten trainiert werden, um dann ein Rahmenwerk zu haben, in dem sie auch agieren kann? Und achtet sie eigentlich gesetzliche Vorgaben wie den Daten- und Arbeitsschutz? Sie folgt natürlich dann allen aktuellen Vorgaben, wie dem Datenschutz. Oder berücksichtigt sie dieses auch wirklich? Ich bin gespannt, Jan, was du uns genau dazu erzählen kannst.
Ja, Vanessa, für das Intro und erstmal von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, du hast ja so ein paar Impulsfragen gerade schon aufgegriffen, die mir irgendwie auch immer rumschwirren in Vorträgen oder danach. Dass es ja alles gar kein Problem ist, weil die KI befolgt ja alle Spielregeln. Man kann da ja einfach Daten reinspeisen und dann ist gut. Da möchte ich mal das Beispiel Datenschutz rausnehmen und schon mal so ein bisschen in das Thema einführen. Denn vorweg möchte ich einmal klarstellen, dass nur weil wir in Deutschland eine Anwendung nutzen, sie nicht per se dem deutschen Datenschutz unterworfen ist. Denn das liegt so ein bisschen daran, also vielleicht ist es den Hörenden auch bewusst, aber es liegt halt daran, wo die Server liegen, wo das Unternehmen sitzt. Und wir wollen das noch einmal in dieser Deutlichkeit vorwegstellen, dass nur, weil wir hier eine App nutzen, die nicht dem deutschen Datenschutz folgen müsste. Denn im digitalen Kapitalismus haben halt Unternehmen ein großes Interesse daran, möglichst viele Daten zu sammeln, um dann punktgenaue Angebote zu schaffen oder Dienstleistungen zu entwerfen. Und das ist einfach auch der Grund, warum Server und zum Beispiel Firmensitze leicht dorthin verlegt werden können, wo es laschere Datenschutzregeln gibt oder sogar Steuervorteile. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Und zwar haben wir europäische Staaten und auch Deutschland vermeintlich hohe Strafen gegenüber diesen Hyperscalern. Also mit Hyperscaler meinen wir Google, Facebook, Amazon. Facebook ist nicht mehr, Meta ist es, die in den letzten Jahren verhängt wurden, denn da hat zum Beispiel die Europäische Union auch hingeschaut bei Google und hat gesagt, okay, ihr habt ein Werbegeschäft, was nicht dem Datenschutz konform ist und hat dem Konzern eine Rekordstrafe von 4,1 Milliarden Euro anhängt. Und das klingt erstmal viel, aber um das mal in Relation zu setzen, Google hat 2022, wo diese Strafe auferlegt wurde, einen Jahresumsatz von 275 Milliarden Dollar gemacht. Und das ist halt einfach lächerlich wenig, diese Strafe, das tut nicht mal weh, denn das sind ja große Zahlen, die kann man vielleicht nicht so greifen, um das Ganze mal ein bisschen anschaulicher zu machen. Nehmen wir eine Pringles-Dose, jeder kennt eine Pringles-Dose und in dieser Pringles-Dose ist es so, wenn diese ganze Pringles-Dose der Gewinn von Google ist, dann hat Google einen einzigen Pringles-Chip Strafe gezahlt. Wow. Das ist halt mega wenig und das heißt, Google hat einfach ziemlich viel von diesem Gewinn für sich behalten, der letztendlich mit unseren Daten gesammelt wurde und das Werbegeschäft befördert hat. Und dadurch entstehen halt so gewisse Synergien, Sachen, die halt beachtet werden müssen. Und heute geht es bei uns nicht um Plattformökonomie, sondern halt um die existierenden Rahmenbedingungen und die Lieferketten. Und kommen wir zunächst zu dem Rahmen, den man allgemein setzen könnte im Bereich des Datenschutzes. Und da wollte ich mal fragen, Vanessa, hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele zu, wie man das machen kann?
Ja, vielen Dank hier mal für den Ball rüber zu werfen, das ganze Thema. Und ich möchte da auf zwei Begriffe beziehungsweise auch Prinzipien ein bisschen näher eingehen. Wir haben ja Privacy by Default oder auch Privacy by Design. Und dem einen oder anderen von unseren Hörern wird das wahrscheinlich auch schon etwas sagen. Aber ich möchte das gerne hier im Rahmen unserer Folge auch nochmal vertiefen, weil hier geht es natürlich auch um die Frage der Technikgestaltung und der datenschutzfreundlichen Voreinstellung. Und das ist natürlich auch ein Thema, was hier von großer Bedeutung ist, auch für jeden Einzelnen von uns und damit auch für unsere Hörer. Weil ich denke, der eine Punkt ist die Bedeutung der Begriffe und welche Pflichten sich daraus ergeben oder wo auch das für uns vielleicht ja von Vorteil sein kann. Das sind so Punkte, die, glaube ich, die wenigsten dann doch nochmal ja für sich auf dem Schirm haben. Deswegen lasst uns nochmal ganz kurz auf die Definition von Privacy by Default schauen. Vor allen Dingen auch nach DSGVO. Und das ist vor allen Dingen ja im ersten Schritt nichts anderes als eine datenschutzfreundliche Voreinstellung, die dem Schutz der Privatsphäre von uns allen, nämlich den Nutzern, dient. der Grundgedanke dabei ist, wirklich auch die Nutzer zu schützen, die vor allen Dingen auch weniger technikaffin sind. Das heißt, auch hier zum Beispiel nicht unbedingt geneigt sind, datenschutzrechtliche Einstellungen ihren Wünschen entsprechend anzupassen, sich nicht tiefer in die App und datenschutzrechtliche Bestimmungen einzuarbeiten. Und davor soll genau dieses Privacy by Default schützen. Und wenn wir natürlich jetzt von dem Begriff kommen, dann gibt es hier auch natürlich unterschiedliche Anwendungen in der Praxis. Ich glaube, das kennt der ein oder andere auf jeden Fall. Und da haben wir natürlich auch im Rahmen von Opt-in zum Beispiel die Entscheidung, ob man denn einer notwendigen Datenverarbeitung an dieser Stelle zustimmt oder halt auch nicht. Das gibt natürlich uns als Nutzern eine Macht, in Anführungsstrichen, darüber auch zu entscheiden, wofür denn jetzt auch die Daten im Hinblick auf Verarbeitungszwecke genutzt werden. Und wir haben die Möglichkeit, das individuell zu bestätigen oder halt auch abzulehnen. Und wenn sich dann halt auf Social-Media-Plattformen, du hast den einen oder anderen Namen gerade schon auch genannt, an dieses Privacy by Default halten, dann sollte sich der User eigentlich nach der Registrierung keine großen Gedanken mehr um seinen persönlichen Datenschutz machen müssen. Das heißt, wir haben in der Voreinstellung schon, dass gerade auch Beiträge und Profile in den Voreinstellungen stark eingeschränkt sind, um so halt auch der Plattform nicht direkt und automatisch den Zugriff von Apps auf Nutzerkonten, Nutzerprofile etc. zu ermöglichen, beziehungsweise dies in den Grundeinstellungen auch zu beschränken. Jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, nämlich Privacy by Design. Und hier ist es wirklich technikbasierter Datenschutz beziehungsweise auch datenschutzfreundliche Technikgestaltung. Die Idee ist erstmal nicht neu, die wurde schon 1970 irgendwann mal diskutiert, aber in unserer immer mehr technologisierten Welt bekommt das natürlich eine auch immer größere Bedeutung. Und hier geht es auch wirklich um die Frage, bei der Entwicklung einer Software oder Hardware, welche personenbezogenen Daten werden denn dort auch verarbeitet und wie wird und soll auch der Datenschutz beachtet werden? Das heißt, hier haben wir wirklich auch technische und organisatorische Maßnahmen, die auch im Entwicklungsstadium von Software und Hardware eine maßgebliche Rolle spielen. Hier geht es auch darum, dass halt der technische Datenschutz sicherstellt, dass halt der Nutzer vor Risiken für Rechte und Freiheiten oder davor halt bewahrt wird, ohne dass er selber, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den wir eingangs auch schon gemacht haben, aktiv werden muss. Das heißt, wir haben auch hier bei Programmen und vielleicht auch KI-Algorithmen, die heute auch zum Einsatz kommen, Datenschutzstandards, die nicht nur bei der Implementierung eine große Rolle spielen, sondern natürlich auch später in der Interaktion mit den Nutzern, sodass sich hier ja der Datenschutz auch konsequent durchziehen soll. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur für uns auf Nutzerseite, wo wir natürlich jetzt diesen Datenschutz erfahren und unsere persönlichen Daten besser geschützt werden. Es ist halt aber auch eine Chance für Unternehmen, sich direkt an das Privacy by Design zu halten, weil wenn wir auch über Zertifizierungsdinge nachdenken, dann ist das auch etwas, wo wir auf jeden Fall starke Anforderungen haben. Das als Einführung beziehungsweise als tiefergehende Erläuterung mal. Aber kommen wir mal vielleicht zu anderen Spielregeln oder beziehungsweise auch zwei Rahmenwerken. ESG, auch so ein Schlagwort, und vor allen Dingen Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Jan, du hast dir beides näher angeschaut und da wirklich auch ganz explizit die Frage, wie wird dort KI und oder Digitalisierung denn berücksichtigt?
Erstmal danke für die Einführung. Ich glaube, das ist mal gut zu hören, wie solche Einstellungen grundsätzlich aussehen kann. Es geht jetzt im Folgenden nicht mehr um Datenschutz speziell, sondern wirklich um Digitalisierung und KI, denn Datenschutz war jetzt ein Beispiel, wo man das gut dran durchspielen kann, wie sowas aussehen kann, dass die KI halt gewissen ethischen Rahmenwerken folgen kann. Kommen wir nun zu den beiden Rahmenwerken, die du gerade angesprochen hast, Vanessa. Ich habe mir mal das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz als erstes angeschaut und würde da jetzt auch mal mit starten. Und kleiner Spoiler vorweg, es gab keine einzige Erwähnung von Digitalisierung, Daten oder KI da drin. Das heißt, es bezieht sich eher auf physische Güter, komme ich auch gleich nochmal zu. Was da aber drin steht, ist ein Paragraph zu Verboten von Kinder, Zwangsarbeit, ein angemessener Lohn und so weiter. Und eine Definition der Lieferkette, die wir uns mal anschauen sollen. Zu dem Punkt der Kinder, Zwangsarbeit und angemessenen Lohn kommen wir später nochmal. Da stelle ich nochmal kurz zurück und möchte erstmal vorne anfangen. Was ist denn überhaupt eine Lieferkette im Sinne des Gesetzes? Und im Sinne des Gesetzes bezieht sich eine Lieferkette auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Sie umfasst alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte oder zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind. Angefangen bei der Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Lieferung an den Endkunden und erfasst zum Beispiel das Handeln eines Unternehmens im Geschäftsbereich, das Handeln eines unmittelbaren Zulieferers und das Handeln eines mittelbaren Zulieferers. Und dazu gehören dann zum Beispiel auch Sachen, die in Anspruch genommen werden von den notwendigen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Transports oder Zwischenlagerungen. Das Thema mit den Rohstoffen hatten wir in der letzten Folge ja schon bei dem Thema der Energiemärkte und Energie- und Rohstoffgewinnung im Kontext von der Infrastruktur. Das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass sie das eher auf physische Güter bezieht. Also das ganze Gesetz hat macht zumindest auf mich den Anschein, dass halt physische Güter und auf nicht immaterielle Güter, also physische Güter im Fokus stehen und nicht immaterielle Güter, wie zum Beispiel eine Dienstleistung von einer KI im digitalen Kontext berücksichtigt werden. Und zwar werden Dienstleistungen erwähnt, aber halt eben nicht in diesem digitalen Kontext und Kosmos. Und es fehlt zum Beispiel auch das Bewusstsein, dass Serverstrukturen oder genutzte Dienstleistungen wie Services, wie Werbetargeting und sowas halt auch dazugehören könnte. Und ein zweiter Punkt, den ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man drauf schaut, für wen gilt überhaupt dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz? Und zwar gilt es für Zweigniederlassungen oder Hauptniederlassungen in Deutschland mit mindestens 3.000 Beschäftigten und ab dem 1. Januar 2024 auch für Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten. Später komme ich nochmal dazu, wie Arbeit im Digitalen noch funktionieren kann. Und da werden wir auch nochmal sehen, dass sehr viele Punkte einfach gar nicht unter diese Grenze fallen, weil das viel weniger Beschäftigte betrifft. Und das ist halt einfach schwierig, dass es da halt diese Schlupflöcher gibt. Ein Punkt, den ich aber auch bei der Recherche noch gefunden habe, ist, dass es halt Richtlinien zu einer ethischen KI gibt. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Aber das Thema Ethik und KI haben wir uns in der Folge 2 tiefer gewidmet, weswegen ich jetzt hier nicht näher drauf eingehe. Aber der Hinweis in den Notes findet ihr die Guidelines dazu. Da kann man mal reinschauen. Bei dem Thema ESG kommen wir gleich nochmal zu. Aber bevor wir da drauf schauen, habe ich von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales noch einen Leitfaden gefunden, wie man mit KI und der Risikoabschätzung umgehen kann. Und da in dem Leitfaden geht es zum Beispiel darum, dass die soziale Seite beleuchtet wird, was ich schon mal gut finde. Zum Beispiel geht es da um Arbeitsbedingungen. Und das Ganze hat zwar nichts mit dem Thema Lieferkettengesetz oder ESG zu tun, aber ich finde das trotzdem interessant, dass man sieht, dass die Ministerien solche Themen auf dem Schirm haben, auch wenn die halt noch nicht in Rahmenwerken drin sind und somit halt auch nicht von einer KI trainiert werden können. Dass die Empfehlung von diesem Leitfaden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales empfiehlt, dass der Einsatz von KI nur menschenzentriert erfolgen soll. Das ist auch ähnlich wie dem Leitfaden, den wir in der Folge 2 hatten. Und was das Paper neben Transparenz von KI-Systemen auch aufweist, ist, dass Folgeabschätzungen auf Personengruppen mit einbezogen werden sollen. Das heißt, dass dort halt geschaut wird, okay, welche Folgen hat zum Beispiel der Einsatz auf bestehende Arbeitsumfelder und welche Folge hat das zur Abhängigkeit zu Systemen Dritter, zum Beispiel zu Serverstrukturen, wenn die ausgelagert werden. Und was ich interessant finde, ist, dass diese Themen oft in anderen Papern vergessen werden und insbesondere in prekären Arbeitsbedingungen von KI-Trainings, zu denen wir in ein paar Minuten kommen, ist das halt irgendwie nochmal gut zu sehen, dass es dort halt auf dem Schirm ist. Allerdings ist es halt ein Leitfaden und eine Empfehlung.
Vielen Dank, Jan, für die erste Einführung. Ich möchte vor allen Dingen den letzten Punkt noch einmal aufgreifen. Die Punkte, die du genannt hast, sind super wichtig, finden sich aber heute noch nicht in den diskutierten Rahmenwerken so wirklich wieder. Außerdem ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales so etwas in die Leitlinien, wie du es dargelegt hast, auch wirklich aufgenommen hat. Aber die Leitlinie ist halt nur eine Leitlinie. Außerdem ist es ja auch schwer zu beurteilen, wiefern die Leitlinie in anderen Ministerien bekannt ist und berücksichtigt wird. Und gerade beim Thema Digitalisierung und KI, was uns ja hier schwerpunktmäßig umtreibt, ist es wichtig, das auch intersektional zu berücksichtigen. Insbesondere, um halt auch unerwünschte Wechselwirkungen frühzeitig zu erkennen und diese halt auch adressieren und beseitigen zu können. Du hast dir auch noch ein zweites Rahmenwerk angeschaut, ESG-Regularien. Kannst du noch etwas dazu sagen? Findet sich da KI ein bisschen stärker wieder?
Darauf komme ich gleich. Ich würde erstmal vielleicht ganz kurz für alle Hörenden, die das nicht kennen, diese Schlagwörter, aber darauf eingehen, was ESG überhaupt ist. Die Abkürzungen stehen für Environmental, Social and Governance oder zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und bezeichnet ein umfassendes Regelwerk zur Bewertung der nachhaltigen und ethischen Praxisen von Unternehmen. Die ESG berücksichtigt dabei verschiedene Kennzahlen. In dem Kontext wird einige Male KI erwähnt, aber das ist eher im Kontext nicht in dieser ESG-Rahmenwerk, sondern wenn man von ESG und KI spricht, ist es meistens aber eher so, dass KI dafür genutzt wird, Daten aufzubereiten und auszuwerten und dass das eine unterstützende Wirkung ist. Aber in dem Rahmenwerk an sich wird es nicht erwähnt. Und insgesamt erscheint mir das Rahmenwerk sehr umfangreich. Und ich, bevor ich hier lieber was Falsches erzähle, möchte ich das an ExpertInnen verweisen. Aber ich möchte an einer Stelle nochmal kurz den Punkt ESG aufgreifen und interessante Studienergebnisse eingehen, die diesen Eindruck, dass KI eher unterstützend bei der Analyse wirkt, als wirklicher Bestandteil Compliance zu sein, unterstützt. Im Rahmen von Interviews in einer Studie haben nämlich die befragten AnwenderInnen erwähnt, dass sie insbesondere Softwarelösungen zur Visualisierung von Daten sowie dem Monitoring der Lieferketten vermisst haben und dort halt KI nutzen wollen würden. Und so skizziert dies eine vermehrte Nachfrage, insbesondere eben nach solchen Lösungen entlang der Lieferkette, dass es halt monitort und analysiert werden kann und dass es halt eine Ausgabe von Prognosewerten gibt. Das ist eine Studie vom Umweltbundesamt, die packen wir auch in die Notes rein, kann man sich nochmal nachlesen. Und das würde ich halt in dem Punkt auch mal kurz belassen, denn du, Vanessa, hast auch nochmal geschaut, was es sonst noch für Punkte in anderen Studien gibt, die Vorteile, aber auch Risiken sein können, wenn man KI und das ESG-Rahmenwerk zusammendenkt.
Ja, an der Stelle würde ich da nochmal übernehmen und da einspringen oder auch einhaken. Wir haben auch noch eine weitere spannende Studie an dem Punkt gefunden, die genau sich diesen zwei Themenbereichen auch widmet, die du angesprochen hast. Vor allen Dingen, wenn wir auch über Risiken von KI und ESG nachdenken bzw. sprechen, dann ist natürlich auch so ein Punkt von Verlagerung von Arbeitsplätzen auf jeden Fall zu nennen, aber auch der Punkt mangelnde, also das im Hinblick dann auch auf diese S-Komponente bei ESG bis hin zu, und das ist ein Punkt, der uns ja auch stark umtreibt durch Schulung, Fortbildung, Weiterbildung im Rahmen der digitalen nachhaltigen Transformation. Hier jetzt aber auch ganz stark darauf abgestellt, dass es einfach auch eine mangelnde Schulung der Mitarbeitenden in Bezug auf KI und Nachhaltigkeit beziehungsweise KI und ESG gibt und man halt durch die Unbekannten im Rahmenwerk, also auch hier in Technologiepotenzial an der Stelle nicht ausschöpfen kann, sondern diesem gegebenenfalls auch weniger offen und eher kritisch gegenübersteht. Ein Punkt, den wir ja auch in der vorherigen Folge angesprochen haben, ist auch die Frage Energieintensität. Wie bewerten wir eigentlich auch den Technologieeinsatz im Rahmen von ESG? Wie können wir auch hier positiv den Impact oder auch den Nutzen von grünen Rechenzentren herausstellen? Auch ein Punkt, der auf jeden Fall erwähnt werden soll, weil Technologie selber natürlich auch im Rahmen der Bewertung durch ESG eine Rolle spielt und durch zunehmende Technologisierung und Einsatz von künstlicher Intelligenz auch immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Wir sehen natürlich aber auch, und jetzt kommen wir auch ein bisschen weg von ESG hin zu dem zweiten Bereich, den du ja angeschaut hast, das Thema KI und Lieferketten. Und hier gibt es auch Vorteile, die ich nochmal zusammenfassend oder eigentlich auch noch bewusst herausstellen möchte. Wir sehen natürlich auch hier die Möglichkeit, dass durch Data Science Methoden, Datenanalyse, aber halt auch den Einsatz von KI-Informationssammlungen über die Lieferkette ermöglicht werden. Wir hier auch sehen, dass KI auch im Hinblick auf Analyse und Transparenz in diesem Rahmen einen wirklichen Mehrwert auch liefern kann. Und das geht dann ja auch wieder ein Stück weit weiter, weil wir wollen ja nicht nur in eine Informationssammlung über die Lieferkette erzeugen, sondern ja auch Risiken erkennen und auch hinsichtlich regulatorischer Vorgaben überprüfen. Und das ist ein Bereich, in dem natürlich auch künstliche Intelligenz unterstützen kann. Das führt dann halt auch dazu, dass auch die Einhaltung von Nachhaltigkeitsanforderungen, wenn wir auch mal für uns ein abgestimmtes Regelwerk halt auch haben und im Unternehmen implementiert ist, auch durch eine künstliche Intelligenz unterstützt werden kann und wir hier wirklich auch den Mehrwert von KI im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes identifizieren und halt auch befürworten würden. Was an dieser Stelle auch noch wichtig ist, ist auch zu sagen, dass wenn wir halt mit solchen Standards halt auch arbeiten, das Ganze halt nicht nur Insellösungen darstellt, sondern bleiben wir bei den Vorteilen hoffentlich auch international nutzbar ist und wir gerade auch im Hinblick auf Informationssammlung und Prüfung dieser wirklich einen Mehrwert durch die KI an dieser Stelle identifiziert haben.
Ja, danke dir für diese Punkte nochmal. Ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung nochmal zu dem, was KI auch leisten kann im Bereich der Lieferkette. Ich möchte aber den Begriff Lieferkette einfach nochmal aufrollen, denn wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, wird Lieferkette vom Gesetz, aber auch wir verknüpfen das meist mit physischen Gütern, zumindest ist das bei mir so. Und da hat sich mir die Frage gestellt, was ist denn mit digitalen und leicht zu reproduzierenden Gütern, die nicht physisch anfassbar sind? Und die Herstellung bzw. diese Wertschöpfungskette von solchen reproduzierbaren Gütern im Digitalen bleiben oft im Verborgenen. Darum heißt dieses Phänomen, wie diese hergestellt werden, auch Ghost Working oder Click Working. Und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Denn zu diesem Thema ist es genauso wie bei den anderen besprochenen Themen zur Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder DSG gibt es noch nicht so eine gute Daten- oder Studienlage und zum Teil ist es wirklich sehr mau. Also gerade im Bereich Ghostworking ist mir persönlich lediglich eine große Studie bekannt, die über mehrere Jahre hinweg das Thema aufgerollt hat, eine große Interviewstudie mit über 500 Menschen weltweit durchgeführt hat und das waren die beiden WissenschaftlerInnen Mary Gray und Sita Suri, die das veröffentlicht haben. Und Ghostworking bleibt halt viel im Verborgenen und das beschreibt auch diese Arbeit. Also das ist eine Arbeit, die auf sogenannten Clickworking-Plattformen, darum sagt man auch Clickworking da unter Umständen zu, stattfinden. Und das sind meist sehr kleinteilige Arbeitsaufträge, die erteilt werden und dann angenommen werden von Arbeitnehmenden. Und das reicht zum Beispiel von dem Design eines Logos bis hin zum Labeling von KI-Daten, wo wir auch bei unserem Thema KI sind. Und eine der bekanntesten Plattformen ist, glaube ich, wohl Amturk oder Amazon Turk ausgeschrieben, wo das halt stattfindet. Und das hatten wir auch schon mal in einer Folge vorher ein bisschen besprochen. Ich möchte jetzt aber einfach noch mal ein bisschen reingehen, denn Gray und Suri beschreiben diese Arbeit auf diesen Plattformen oder Ghostworking allgemein so wie, ist jetzt ein Zitat, ich lese es mal vor, Ghostworking fueled a revolutionary AI throughout millions of people carrying out billions of small tasks hidden from technology consumers. Oder auf Deutsch, Ghostworking befeuert die revolutionäre AI-Technologie auf dem Rücken von Millionen von Menschen, die halt Billionen kleine Aufgaben im Hintergrund durchführen. Und das ist es auch so. Denn warum braucht es solche Plattformen überhaupt? Auch da nochmal ein Zitat von Gray und Suri. Die beschreiben es einfach in diesen Worten. AI is simply not as smart as people hope or fear. Das heißt, KI ist gar nicht so schlau, wie viele hoffen oder befürchten. Befürchtung Richtung dann generell AI, was wir in der ersten Folge auch als Thema hatten. Denn das Problem dabei ist auf diesen Sachen, dass KI trainiert werden muss. Und das ist super stupide Arbeit. Da sitzt man dann teilweise Stunden vor dem PC und klickt einfach nur an, ist das ein Buch, ist das eine Bank, ist das ein Tiger und gibt damit der KI Feedback, damit sie lernen kann, dass solche Daten dann funktionieren und man daraus Muster erkennen kann. Ein anderer Punkt ist, dass teilweise Lösungen verkauft werden, die gar nicht von KI übernommen werden. Beispielsweise gab es einen Punkt, wo eine Bildauswertung, also von Videomaterial erfolgt und dadurch Muster erkannt werden oder Personen erkannt werden, wofür die dann genutzt werden, lassen wir nicht diskutiert, aber letztendlich wurde es als KI-Lösung verkauft, bestand dann aber doch aus 15 Personen, die im europäischen Osten in einem kleinen Raum saßen und das per Hand gemacht haben. Und dadurch wird halt so eine KI vorgetäuscht, obwohl das das gar nicht ist. Und warum reden wir darüber und warum ist das ein Problem? Das Problem daran ist, dass diese Aufträge auf diesen Plattformen algorithmenbasiert und meist nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben werden. Die Arbeitnehmenden sind dann am Unique Identifier, das heißt eine Nummer, einfach wodurch die repräsentiert werden. Und das führt dazu, dass die Programmierenden von diesen Webseiten oder die Auftraggebenden vergessen, dass sich bei diesen Identifiern handelt es sich um Menschen und dass der Code quasi diese Menschen beeinflusst, ist halt dann nicht auf dem Schirm. Und viele Beispiele zu diesen ethischen Problemen, die daraus entstehen, haben wir in Folge 2 besprochen. Aber das ist halt auch gestützt von dieser großen Studie von Gray und Suri. Und das Problem, was dadurch entsteht, ist halt auch, um nochmal den Bogen zu der heutigen Folge zu schließen, ist, dass Menschen in so eine gewisse Scheinselbstständigkeit kommen, wodurch halt die nicht von diesen Rahmenwerken betroffen sind. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Lieferketten-Sorgfaltsgesetz für Niederlassungen in Deutschland mit bis zu 3.000 Beschäftigten und ab dem 1.24 mit 1.000 Beschäftigten sind. Aber diese Menschen, die halt selbstständig agieren müssen auf diesen Plattformen, aber zeitgleich sehr abhängig davon sind, fallen halt durch das Raster. Das heißt, dieses Rahmenwerk fängt solche einzelnen Personen auf Ghostworking-Plattformen und dieses Heer an Arbeitskräften einfach gar nicht auf. So, das heißt, diese gelten da gar nicht für. Und somit würde ich schon mal zu dem jetzigen Punkt sagen, der Mythos ist auf jeden Fall widerlegt, dass eine KI auf jeden Fall alle Rahmenwerke berücksichtigt, beziehungsweise ethische und moralische Vorstellungen da drin hat. Und was aber wichtig ist, sind, glaube ich, zwei Punkte. Einmal, dass ein Rahmenwerk geschaffen wird, was auf diese Datenketten, nenne ich es jetzt mal, nicht Lieferketten, von KI und anderen algorithmenbasierte Geschäftsmodelle schaut, das im Blick nimmt und auch reguliert. Und das andere ist auch sehr wichtig, finde ich, dass die Schlupflöcher der Unternehmen, wie wir es eben mit der Scheinselbstständigkeit gesehen haben, gestoppt werden. Und hier kann entweder über Regulatorik das Ganze geschehen oder aber über gewerkschaftlichen Druck. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass weiterhin es Arbeitskämpfe gibt und geben muss, denn nicht nur durch die starke Verlagerung von geschäftlichem Risiko in den privaten Bereich, passiert es halt oft, dass diese einfach faktisch nicht mehr existieren oder aufgebaut werden können, weil man halt denkt, ja, man ist alleine. Und das Zweite ist, dass Bemühungen aus der Arbeitgeberschaft, Gewerkschaften zu gründen, das halt sofort unterdrückt wird, wie das halt in den letzten Jahren in Deutschland auch in den ganzen Lieferdiensten passiert ist. Und hier, finde ich, braucht es meiner Meinung nach Rückendeckung von der Politik, dass das befördert wird. So, das,
dem kann ich mich nur anschließen, Jan. Ganz lieben Dank für die umfassende Darlegung. Und ich denke auch, das, was du gesagt hast, das fängt ja auch bei uns selber auch schon an, auch dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Ich glaube, für ganz viele Hörer von uns war das auch erstmal etwas Neues. Vielleicht hat man den Begriff schon mal gehört, aber auch dafür eine Sensibilität zu entwickeln, weil im Endeffekt tragen wir auch die Verantwortung dafür, wie nachhaltig oder sozial verträglich halt auch unser Technologieeinsatz sein sollte oder sein wird. Ich möchte nochmal die Fäden zusammenziehen für die ganze Folge zu dem, was wir gehört haben. Ich nehme mit, dass in den beiden Rahmenwerken KI und Digitalisierung eigentlich kaum bis gar kein Thema ist. Gerade auch Arbeitsrisiken, Absicherung und die Einhaltung von Arbeitszeiten wird vor allen Dingen auch von Unternehmen in das Private verlagert. Und die verhängten Strafen der EU, wir haben es am Beispiel der Pringles gehört, sind eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stahl und tun den großen Unternehmen oder Hyperscalern gar nicht wirklich weh. Wir brauchen ein verlässliches Rahmenwerk, das vor allen Dingen die digitalen Güter mit einschließt und die sozialen und ökologischen Faktoren berücksichtigt. Gewerkschaften spielen eine wichtige Rolle, nur müssen vor allen Dingen auch die Bemühungen einen rechtlichen Rückhalt haben. Spielregeln werden nicht befolgt, gerade wenn dadurch etwaige Gewinne geschmälert werden würden. Und der Schutz von Arbeitenden und die Auswirkungen von KI-Systemen auf die Gesellschaft ist in diesem Gewinn nachrangig. Damit kommen wir eigentlich zur finalen Aussage. Wir brauchen Spielregeln für Datenketten.
Das hast du nochmal gut zusammengefasst und den letzten Punkt möchte ich einfach unterstreichen und hoffe, dass wir vielleicht mit dieser Folge auch die Diskussion nochmal lostreten können, wie Datenregeln und Spielketten dafür aussehen. Und ein anderer Punkt, auf den ich nochmal eben kurz hinweisen möchte, ist, wenn man sich jetzt die Frage stellt, man hat diese Folge gehört und denkt, okay, wie kann ich denn als einzelnes Unternehmen abseits dieser Rahmenwerke schon bereits beginnen oder sowas berücksichtigen, möchte ich nochmal auf den Anfang hinweisen, wo du, Vanessa, zum Beispiel Privacy by Design oder by Default vorgestellt hast, was zwei Wege sind, um zum Beispiel beim Datenschutz mal anzufangen. Denn es braucht keine allumfassende Strategie von Anfang an. Man kann sie auch Schritt für Schritt einfach rantasten.
Und dann sind wir an dieser Stelle am Ende. Und wir bedanken uns erneut fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Bis dahin.
Servus, tschüss und auf Wiedersehen mit unserem Podcast Code Green, ein Podcast über Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar gute Ideen mitgeben und euch inspirieren. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auf unseren Social Media Kanälen und abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal, ihr Nachhaltigkeitsjunkies und Digitalfans.